Ja, die Frage ist, erstmal hallo, schön, dass ich heute da bei euch sein darf. Ganz liebe Grüße aus Viersen, genau, einfach an euch alle. Es geht heute um Jesus. Es geht ja darum, wer Jesus eigentlich ist und ja, was er uns bedeutet. Die Frage, die ich an euch stellen möchte, ist gar nicht so sehr, was kann Jesus für uns tun, sondern die Frage, die viel wichtiger für uns alle eigentlich ist, ist, wer ist Jesus eigentlich für mich? Wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus, wenn ich an Jesus denke? Und da möchte ich mit euch heute einfach hineinschauen, was das bedeutet, wer Jesus ist. Jesus fragte einmal seine Jünger in Matthäus 16, Vers 15, sehen wir das? Sagte Jesus, ja, fragte er seine Jünger, wer denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Und das ist eine Frage, die wir ja auch heute immer wieder auch ja, uns stellen sollten, sondern was denke ich eigentlich, wer Jesus ist? Denn wie gesagt, viel wichtiger zu wissen, wer Jesus ist, als was er für uns tut. Wer ist Jesus für mich? In letzter Zeit gab es bei uns in der Gemeinde einige Beerdigungen. Das ist, war sehr traurig. Die letzte große Beerdigung, sag ich mal, war jetzt vor ein paar Wochen, dass ein junges Mädchen ist verstorben. Sie war sehr stark behindert. Ist aber in einer gläubigen Familie aufgewachsen und lebte dort. Es war eine ganz bewegende Beerdigung. Es wurde gesungen, es wurde gebetet, es wurde getröstet. Was mich am meisten bewegt hat, waren die persönlichen Zeugnisse bei dieser Beerdigung. Weil einfach erzählt wurde, im Leben der Familie Hoster, was sie zusammen erlebt haben und wo jeder so seine persönliche Geschichte mit Noemi hatte, ja, die 12 Jahre alt war und gestorben war. Wo man gehört hat, was jeder Bruder, jede Mutter, also was die Mutter, was der Vater für einzelne Momente hatten, die ihnen ganz bedeutsam waren. Und es ist ja so, wenn ja man zu einer Beerdigung geht, dann denkt man auch an seine Lieben, die mal gestorben sind. Meine Mutter ist auch vor ja längerem jetzt schon gestorben an Lungenkrebs und ich musste immer wieder an meine Mutter auch in letzter Zeit denken. Und ich war mit meiner Mutter, war ich oft Pilze sammeln. Ich weiß nicht, wer von euch Pilze sammeln geht. Mit meiner Mama war ich immer Steinpilze sammeln. Das sind so eine Erinnerung, die ich an meine Mama habe. Und jetzt so im Herbst kommt das natürlich auch wieder hoch. Und ja, und Steinpilze sammeln ist ja auch ganz wichtig, da zu erkennen, was ist ein Steinpilz und was ist keiner. Ne, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, genau. Gibt es Pilzesammler unter euch? Ja, weißt du, welches ein Steinpilz ist und welches nicht? Ja. Beides sind Steinpilze oder ist nur einer? Okay. Nee, nur links unten ist ein Steinpilz. Das da oben ist ein, ich hab's mir aufgeschrieben, ein Gallenröhrling. Genau, und jetzt für alle Steinpilzsammler. Steinpilze wachsen ja nur in lichtdurchfluteten Eichenwäldern. Da oben, da sehen wir Nadeln. Das ist schon mal schlecht. Also wenn ihr einen Steinpilz im Nadelwald findet, kein Steinpilz. Kann gar nicht sein, ne? Also ne, nicht essen. Also der ist jetzt nicht tödlich giftig, der links oben, so mit diesen rosa Lamellen, aber der ist ungenießbar. Also, Steinpilze, ganz hell muss es sein, im Nadelwald ist ganz schlecht. Da werdet ihr keinen Steinpilz finden. Aber wie gesagt, es ist wichtig zu erkennen, okay, was ist richtig und was ist falsch. Und umso mehr wichtiger als zu wissen, was ein Steinpilz ist und was nicht, ist zu wissen, wer ist Jesus eigentlich für mich? Wer ist Jesus und ja, was bedeutet er mir? Jesus fragte seine Jünger und er sagte, was denkt ihr, wer ich bin? Was denkt ihr? Wir dürfen Jesus nicht mit irgendwas anderem verwechseln. Wir müssen ihn erkennen, wer er ist. Und diese Antwort entscheidet über unser Leben. Die ist wichtiger als den Steinpilz zu erkennen. Die entscheidet, ob du ja ein begnadigter Sünder bist, ein begnadigter Heiliger oder ein verdammter Sünder. Diese Antwort entscheidet, ob du ja dein Leben in Ewigkeit vollbringst oder in der Hölle. Diese Antwort entscheidet auch heute über deine Maßstäbe, was wichtig ist und was dir nicht wichtig ist. Wie du mit Lüge, wie du mit anderen Punkten umgehst, wie dein Leben sich gestaltet. Ob du Treue, Verantwortung, Liebe, Vergebung in deinem Leben hast oder ob du Hass, Neid, Selbstsucht und andere Dinge in deinem Leben vorziehst. Diese Frage, wer ist Jesus eigentlich, die entscheidet dein Schicksal, die entscheidet, in welche Richtung dein Leben geht. Im Johannesevangelium lesen wir davon, dass Jesus 7-mal diese ganz berühmten Ich-Bin-Worte sagt. Ich bin das Licht der Welt, ist eines davon. Und da würde ich gerne mit euch hineingehen. Denn Jesus sagt, ich bin das. Und wenn Jesus sagt, ich bin das, dann ist das so. Dann können wir dem vertrauen oder können wir sagen, alles klar, Jesus sagt das. Da wird wohl was Wahres dran sein, dass er weiß ja, wer er ist. Und so lesen wir dann in Johannes 8, Vers 12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt nicht, ich bin eins von vielen Lichtern. Er sagt auch nicht, ich könnte das Licht sein, eventuell. Er sagt auch nicht, manchmal bin ich das Licht, manchmal auch nicht, je nachdem, wie gerade die Wetterlage ist. Er sagt auch nicht, ich bin das Licht für Jerusalem. Er sagt auch nicht, ich bin ein Licht für alle, die an mich glauben. Er sagt nein, er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht von allem. Immer und ewig. Also wenn du Licht haben möchtest, dann musst du zu Jesus. Ganz einfach. Er sagt, ich bin das Licht. Ohne Jesus ist es dunkel, mit Jesus ist es hell. Ganz einfach. Hier ist das Bild recht klar und wenn du deinen Weg, dein Leben im Licht gehen willst, dann musst du zu Jesus. Um diese Aussage noch besser zu verstehen, möchte ich euch so ein bisschen in den Kontext mitnehmen. Da kommt auch nachher der Bottich mit rein. Ich merke schon, das ist hier ganz spannend. Weil Jesus sagte das in einer ganz speziellen Situation. In Johannes Kapitel 7 lesen wir davon, dass Jesus zum Laubhüttenfest gegangen ist. Als Jesus das sagte, war er auf dem Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest war ein riesengroßes Fest. Ein Mega-Event. Da kam ganz Israel kam zusammen und sie feierten 7 Tage lang. Und am 8. Tag war eine heilige Versammlung, lesen wir in 3. Mose. Das Ziel von dieser riesengroßen Party war, die Israeliten erinnerten sich daran, wie Gott das Volk Israel während der Wüstenwanderung begleitet hatte, tags als Wolkensäule, nachts als Feuersäule und sie in Hütten gewohnt haben, in Zelten gewohnt haben. Und ganz Israel kam zusammen und sie feierten die ganze Nacht. Das war eine Party mit Tanzen, mit Singen, mit Essen. Die waren die ganze Zeit zusammen und es war eine Riesenfeier. Aus ganz Israel kamen die Leute und sie feierten. Und wie gesagt, das Besondere war, in dieser Zeit, dieser 7 Tage, lebten alle in Hütten. Die bauten sich da irgendwelche Hütten, um sich daran zu erinnern, ja, wir haben ja während dieser 40 Jahre Wüstenwanderung auch in Zelten gewohnt. Und sie haben sich, Gott hatte gesagt, ihr sollt das nachempfinden. Ihr sollt nicht euch einfach nur treffen, ein bisschen Wein trinken und einer erzählt was, sondern nee, ihr sollt das erleben. Ihr sollt es nachspüren, was da passiert ist, die ganze Woche lang. Sollt ihr zelten gehen und zusammen wohnen. Das bedeutet, dieses Fest war, ja, stellte Freiheit dar. Denn ja, viele von uns, wir kennen diese Geschichte, wie Gott die 10 Plagen nach Ägypten sandte, um damit sein Volk aus der Sklaverei herauszuführen. Und daran erinnerten sie sich. Er hatte sein Volk versorgt und nun sollten sie sich daran erinnern. Und wir hatten in der Gemeinde vor ein paar Wochen hatten wir so ein Zeltlager auf der Wiese. Das war ganz spannend, weil das war so ein Tag, so wo die Papas und die Kinder so zusammen gezeltet haben und ja, da waren wir einen Tag so zusammen. Das war total schön. Wir haben zusammen gesungen, wir haben zusammen gespielt und das muss man sich ja die ganze Woche vorstellen. Ihr habt hier Pfadfinder, ne? Also alle Pfadfinder werden wissen, was es bedeutet, ein paar Tage zu zelten. Und so war das ganze Volk zusammen und sie feierten. Sie feierten aus Dankbarkeit. Sie feierten, dass Gott da war und dass er sie versorgt hatte und dass er sie aus der Gefangenschaft herausgeführt hatte. Aber dieses Fest hatte nicht nur diese eine Bedeutung, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten nach Israel geführt hatte, sondern es bekam noch eine zweite Bedeutung im Laufe der Geschichte. Denn leider war es so, die Israeliten kamen in das Land nach der Befreiung, kam die ganze Geschichte mit Josua, den Richtern und das Volk nahm das Land ein und Gott hatte dem Volk gesagt, ihr sollt treu sein. Wenn ihr treu seid und meine Gebote haltet, dann werdet ihr in dem Land bleiben, ihr werdet Segen erfahren und es wird euch gut gehen. Wenn ihr aber nicht treu seid, dann werdet ihr wieder aus dem Land hinausgetrieben werden. Dann werdet ihr vertrieben werden. Leider geschah genau das. Zuerst durch die Assyrer im Nordreich, dann durch die Babylonier im Südreich um das Jahr 700 war Israel auf einmal wieder leer. Die Babylonier hatten 87 Israel eingenommen und das ganze Volk wieder vertrieben. Keiner lebte mehr in Israel. Und im Propheten Jeremia lesen wir, dass 70 Jahre nach dieser Verbannung das Volk wiederkommen sollte. Und genau das geschah auch. Und als das geschehen war, lesen wir dann in Esra Kapitel 3, Vers 4, wie das Volk, als sie wieder zurückgekommen sind, das Erste, was sie gemacht haben, war, sie feierten das Laubhüttenfest. Und sie sagten, Gott ist immer noch derselbe. Er hat uns aus Ägypten befreit und hat uns zurückgebracht in unser Land. Und nun hat er uns wieder zurückgebracht in unser Land. Wir waren ungehorsam, wir haben nicht auf ihn gehört, wir haben schlimme Dinge begangen, aber jetzt Gott ist gnädig und er hat uns wieder zurückgebracht und sie feierten das Laubhüttenfest wieder. Und so bekam dieses Fest auch eine zweite Bedeutung, die zweite Rückkehr, dass man sich daran erinnerte, wie sehr Gott hilft. Und es gab noch eine dritte Bedeutung, eine prophetische Bedeutung. In Sacharja 14, Vers 16 bis 19 lesen wir davon, dass Gott eines Tages die Befreiung vom Satan und den Nationen, lesen wir dort, dass Gott das schenken wird. Und dass die Israeliten dann wieder das Laubhüttenfest feiern werden. Eine prophetische Bedeutung hatte dieses Fest im Sinne von, eines Tages werden wir dieses Fest wieder feiern, wenn Gottes Reich angebrochen ist und wenn der Satan besiegt ist und wenn wir in Frieden zusammenleben werden. So hatte dieses Fest ganz viele Bedeutungen. Und hier steht nun Jesus. Er steht nun Jesus und bei diesem Fest gab es verschiedene Rituale, die getan wurden. Und ich möchte euch da ein bisschen mit hineinnehmen, wie es dann halt das Jahr 30 nach Christus so war. Jedes Jahr schöpfte der Hohepriester am siebten Tag des Festes, ging zur Quelle Siloah und holte Wasser und ergoss es über dem Altar aus. Als Zeichen dafür, wie Gott sein Volk 40 Jahre lang in der Wüste mit Wasser und mit Nahrung versorgt hatte. Wir lesen das im Alten Testament, dass noch nicht mal die Schuhe abgenutzt wurden in diesen 40 Jahren. Gott begleitete sein Volk und er führte es. Und dann heißt es in Johannes 7, Vers 37, an dem letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist die Situation. Der letzte Tag des Festes, der Priester nimmt dieses Wasser, schüttet es über den Altar und sagt, Gott hat uns versorgt, 40 Jahre in der Wüste mit Wasser. Und genau da steht Jesus und sagt, am letzten Tag des Festes, am siebten Tag, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir. Wenn du wirklich Wasser haben willst, dann bringt das Wasser aus der Quelle Siloah nichts. Wenn du wirklich Wasser haben willst, dann musst du zu mir kommen. Die 40 Jahre in der Wüste, ja, Gott hat euch versorgt und das war eine super Sache, aber wenn du wirklich deinen Durst gestillt haben willst, dann komm zu mir. Jesus war zu dieser Zeit eine ganz spezielle Person, denn wir lesen das vorher, wenn wir im Johannesevangelium sehen, in Kapitel 5 macht Jesus ein riesiges Wunder. Da heißt es, 5000 Männer waren zusammen und hörten ihm zu und noch viel mehr Frauen und Kinder wahrscheinlich. Und er macht aus 5 Broten und 2 Fischen, macht er sie satt. Und danach gibt es sehr viel Tumult. Und wir lesen dann weiter im Johannesevangelium, dass dann dieses Fest kam und die einen ihm gesagt haben, am besten solltest du auf das Fest gehen, du willst ja berühmt werden. Seine Brüder sprachen zu ihm. Und Jesus sagte, es ist noch nicht meine Zeit gekommen. Denn es gab schon große Gegenwehr. Es gab schon sehr viele Probleme. Es gab Leute, die ihn töten wollten. Und Jesus war so die Person auf dem Fest. Er war kein Unbekannter. Er hatte gerade 5000 Menschen satt gemacht. Und die religiösen Führer hatten schon ein Problem mit ihm. Und nun steht Jesus da und sagt, hey, das Wasser, was da gerade über den Altar gegossen wurde, das ist nicht das Wasser. Ich bin das Wasser. Und dann gibt es eben noch ein Punkt über den Text heute in Johannes 8, Vers 12, wo Jesus sagt, am letzten Tag des großen Festes, also am achten Tag, stand Jesus und rief und sprach, frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und setzte sich und lehrte. Was Jesus sagt, dass er das Licht der Welt ist. Der Tag begann und er fing an. Und es gibt ein kleines, wichtiges Detail wo Jesus gerade war. Ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Tempel. Genau. In Johannes lesen wir vorher in Vers 20, in 7 Vers 20, dass Jesus sich dort aufhielt, wo die Opferkästen waren. Das ist im Vorhof der Frauen. Und in diesem Vorhof, während diesem Fest, gab es eine ganz besondere Sache, denn zu diesem Zeit des Festes wurden da riesige Leuchter aufgebaut. Die waren 25 Meter hoch und oben waren 4 Schalen mit je 65 Litern Öl. Also genau, hier kommt mein Bottich. Also so viel Öl, je nach 4 Schalen, 25 Meter hoch. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist die Mühle? Ist die 25 Meter hoch? So ungefähr vielleicht? Mehrere dieser Leuchter waren auf diesem Vorplatz aufgebaut und erhellten während diesem Fest den ganzen Tempel. Und es sollte symbolisieren, diese Feuersäule in der Nacht, wie das Volk eben aus Ägypten geführt worden war. Und es war alles voll. Es gab Fackeln, es gab Tanz. Und ja, das wurde die ganzen 7 Tage, die ganzen 8 Tage, wurde es immer wieder aufgefüllt und nachts gab es eine riesige Party. In der Mishnah, im jüdischen Zeugnis, lesen wir: Und es war kein Hof in Jerusalem, der vom Licht der Behar-Shewa, also der Festlichkeit, nicht widerstrahlte. Die Frommen und die Männer der Tat führten vor ihnen die brennenden Fackeln in den Händen einen Tanz auf und trugen ihnen Lieder und Gesänge vor. Zahllose Leviten spielten die Harfe, die Leier, die Zimbel, die Trompeten und andere Instrumente. Die Israeliten machten eine riesige Party. Überall waren Fackeln und wir lesen in der Mishnah, kein Hof war, der nicht erhellt war. Also die haben nicht nur ein bisschen Licht gemacht, so 3 romantische Kerzen angezündet und gesagt, ah ja, wir erinnern uns an das Licht. Nee, die haben ein riesen Feuerwerk gemacht. Stellt euch das vor, wir bauen jetzt hier 25 Meter hohe Leuchter auf mit 65 Liter Eimern, die wir dann in Flammen setzen jede Nacht. Das fällt auf. Ne, da ist Party. Das ist nicht wir machen ein bisschen, sondern wir gehen in die Vollen. Und das war das Laubhüttenfest. Und nun kommt Jesus am letzten Tag, wo diese heilige Versammlung ist, also 7 Tage Fest, 8. Tag heilige Versammlung, muss man sich so vorstellen, so wie nach der Hochzeit das Essen nochmal aufessen, ne? Wir die Aufräumparty. Ne, es ist jetzt alles vorbei, aber wir haben noch Essen, also laden wir alle nochmal ein, muss ja weg das Zeug. Ne? So die Nachkonferenz, so wenn ihr wollt. Und das ist so der letzte Tag. Und genau da kommt Jesus hin und wie das bei Partys ist, ne, irgendwann gehen die Lichter aus. Ne, diese 25 Meter hohen Leuchter, irgendwann werden die ja auch wieder abgebaut. Die standen hier nicht das ganze Jahr da. Die standen nur zum Laubhüttenfest da. Und nun ist der letzte Tag, ja, die Lichter gehen aus. Wir räumen jetzt hier so langsam mal auf. Und genau da in diese Situation kommt Jesus in Johannes 8, Vers 12 und sagt, ich bin das Licht. Ich bin das Licht. Und wer mir nachfolgt, er wird nicht in der Dunkelheit wandeln. Jesus sagt, diese Dinger, die gehen aus. Diese Teile, die sind wunderschön und es ist super, dass wir das feiern, aber diese Dinger, ja, morgen sind die aus. Am 9. Tag ist nichts mehr. Nach der heiligen Versammlung ist hier Aufräumen und dann werden die Teile abgebaut. Aber ich bin das wirkliche Licht. Und um euch damit hineinzunehmen, mein Ziel war jetzt gar nicht, so eine Geschichtsstunde mit euch zu machen. So von wegen, okay, wie war das vor 2000 Jahren da in Israel mit den Tempeln und so. Mein Ziel ist da vielmehr zu sagen, ja, Jesus sagt, ich bin der Ewige, der Wahre, der dir jeden Tag Licht bringt. Nicht nur einmal kurz bei der großen Feier, sondern ich bin jeden Tag da und ich möchte dein Leben hell machen. Und für mich kam da so ein bisschen auch die Frage, ja, will ich das überhaupt? Will ich, dass Jesus Licht in meinem Leben macht? Will ich, dass Jesus überall da hineinleuchtet, wo es gerade dunkel ist, wo es gerade schwierig ist, wo ich sage, ah, das sollte jetzt nicht vielleicht jeder wissen, das sind vielleicht Bereiche in meinem Leben, die sind nicht so gut. Da ist schon ganz okay, wenn Jesus da nicht reinleuchtet. Ihr habt eben davon, Ralf hat mir eben erzählt, ja, letzte Woche waren die Männer, bei diesem Männerfrühstück, da ging es um Pornografie. Das ist bestimmt auch ein Bereich, der jetzt nicht so ins Licht gerückt wird ständig und wo wir sagen, ja genau, also das mache ich ständig und macht total Spaß und da bin ich total offen mit. Das ist auch so ein Bereich, der wahrscheinlich in der Dunkelheit eher stattfindet. Und ich habe die Woche auch ein sehr spannendes, eine Definition davon gehört. Wenn es etwas ist, wofür du dich in der Öffentlichkeit schämst, dann ist es wahrscheinlich auch eine Sünde. Wenn du das nicht, wenn du nicht dazu stehen kannst und sagst, ja, das mache ich, da bin ich ganz d'accord mit und das erzähle ich jedem, das ist überhaupt kein Problem für mich, dann ist das wahrscheinlich ein Bereich, wo Jesus gerade nicht leuchten kann. Wo nicht sein Licht hineinkommt und wo Scham und wo Probleme sind. Licht ist natürlich auch immer wieder eine Herausforderung. Da können wir natürlich Angst bekommen und sagen, oh Mann, wie ist das, wenn Jesus da in diese Bereiche hineinleuchtet, ja, die ich eher in der Dunkelheit haben will, die eher versteckt sind. Bei Johannes 8, bei dieser Geschichte von Johannes, bei diesem Laubhüttenfest, gibt es eine ganz besondere Stelle jetzt auch. Nämlich in Johannes 8, Vers 1 bis 11, wo, ja, ich sag mal, Bibelkritiker sagen immer wieder, diese Stelle ist hineingeschoben, die passt da so überhaupt nicht rein. Das ist so, warum kommt denn das jetzt auf einmal? Denn mitten in dieser Situation kommt eine ganz berühmte Stelle, nämlich die Stelle, wo vor Jesus die Ehebrecherin geworfen wird. Wo eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, sie wird vor Jesus geworfen, sie wird geholt, die jüdischen Leiter holen sie und werfen sie vor Jesus und sagen, hey, guck mal, diese Frau ist beim Ehebruch ertappt worden, was sollen wir denn mit der machen? Das Gesetz sagt, wir müssen sie steinigen. Ist immer so die Frage, wo waren die Jungs mal wieder unterwegs, dass sie die Frau beim Ehebruch ertappt haben? Aber aber gut, ne? Das ist die andere Sache. Aber sie liegt da und wir lesen davon, dass Jesus in den Sand schrieb. Wir wissen nicht, was er in den Sand schrieb. Er hörte, die Ersten hatten schon die Steine in der Hand und wollten sie umbringen. Und Jesus ist ganz entspannt und ganz ruhig und er schreibt etwas in den Sand. Es gibt ganz viele Theorien darüber, was Jesus da in den Sand schrieb. Eine bekannte Theorie ist, dass er die Sünden derer in den Sand schrieb, die um ihn standen. Ob das so ist, ich weiß es nicht. Aber Jesus schrieb einfach. Und irgendwann steht er auf und sagt, ja, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Genau in dieser Situation, wir sind beim Laubhüttenfest und da liegt nun diese Frau und die nach dem Gesetz gesteinigt werden soll. Und Jesus sagt nicht, das, was sie getan hat, ist nicht falsch, ist okay. Ehebruch ist falsch. Jesus sagt nicht, das Gesetz ist falsch. Jesus sagt nur, wer ohne Sünde ist, der werfe jetzt den ersten Stein. Und dann lesen wir in Johannes 8, dass die Ältesten die Ersten waren, die ihre Steine losgelassen haben und gesagt haben, oh, ja, vielleicht doch nicht. Ne, man hörte so plopp, 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 die einzelnen Steine fallen und auf einmal verschwanden alle. Und am Ende ist Jesus mit dieser Frau alleine. Am Ende ist Jesus mit dieser Frau alleine und er fragt, ja, wo sind denn jetzt alle? Und dann lesen wir, Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Hat niemand dich verurteilt? Und dann sagt Jesus dieser Frau, und die Frau sagt, niemand. Und Jesus sagt, so werde ich auch dich nicht verurteilen. Sündige von fortan nicht mehr. Jesus, und genau dann, das ist Johannes Kapitel 8, Vers 11. Vers 12 ist, ich bin das Licht. Jesus ist ein wunderbares Licht. Jesus kommt nicht als Licht in dein Leben und will dich fertig machen und will dich niedermachen und ist nicht so ein gleißendes Licht, was dir wehtut und was dich zerstört, was dich verbrennt, sondern Jesus kommt mit seinem Licht in das Leben dieser Frau hinein und er sagt, ich verurteile dich auch nicht, aber geh und sündige von fortan nicht mehr. Er sieht sie. Er erkennt sie, wie sie ist und er ist total offen. Und deshalb glaube ich nicht, dass das eingeschoben ist. Deshalb glaube ich, genau da soll das hin. Genau da muss das hin, um zu erkennen, ja, was bedeutet denn jetzt Licht? Was bedeutet denn Wasser? Und genau da ist der Punkt. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann begegnet er dir genauso wie dieser Frau. Es geht nicht darum, zu wissen, was Jesus für dich tut, sondern wer ist Jesus? Und wenn Jesus für dich, wenn Jesus das Licht ist und wenn er eine Gruppe anspricht, dann leuchtet er. Und so möchte ich heute auch zwei Gruppen mehr oder weniger ansprechen. Die erste ist, vielleicht hast du Bereiche in deinem Leben, die dunkel sind. In der Bibel heißt es auch später in den Briefen, dass wir die Werke der Finsternis nicht tun sollen, sondern die Werke des Lichts. Die Werke der Finsternis sind all die Sachen, die wir im Dunkeln halten wollen. Die im Keller sind, die nachts geschehen, wo keiner sie sehen darf. Und genau da will Jesus hin, in dein Leben hinein. Genau wie bei dieser Frau, die vor ihn gezerrt wurde und möchte mit dir reden und sagen, hey, ich möchte dir da raushelfen. Ich will dich nicht verurteilen. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten. Ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen und zu bestrafen. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, sagt Jesus. Das ist seine Mission, das ist sein Auftrag. Und so wie er mit dieser Frau umgegangen ist, so will er auch mit jedem von uns umgehen, der Dunkelheit in seinem Leben hat. Wo wir mit Dingen kämpfen, vielleicht schon unser ganzes Leben, oder wo wir merken, oh, da muss Jesus hinein, denn Jesus ist das Licht. Und ich muss das auch ans Licht bringen. Ich muss in die Gegenwart von Jesus bringen und er soll das hell machen. Und so ist das Erste, ja, Licht rein und aufräumen. Ich habe vor kurzem, ich bin dabei, meinen Keller aufzuräumen. Wer hat schon mal seinen Keller aufgeräumt? Das ist auch mal eine tolle Herausforderung. Als Erstes habe ich neue Lampen gekauft, weil eine hatte ich mal so zerstört mit so einer Leiter. Das waren so Röhren. Und ohne Licht kannst du nicht aufräumen. Ohne Licht im Keller ist ziemlich doof. Und so ist erstmal Licht das Erste, was du tun musst, damit du siehst, was los ist. Es gibt so einen Spruch, ne? Ja, die Küche sieht ganz schlimm aus, ich habe das Licht ausgemacht, ist gar nicht mehr so wild. Ne? So. Im Dunkeln siehst du nichts. Du brauchst Jesus, um dir zu zeigen, was ist eigentlich das Problem. Du brauchst das Licht von Jesus, um dir zu zeigen, ja, wo soll ich eigentlich dran arbeiten? Wir können nicht im Dunkeln anfangen, irgendwas zu machen. Nur Jesus kann uns das zeigen, durch seinen Geist, durch seine Gegenwart. Deshalb Licht rein und aufräumen. Das sagt Jesus. Sündige von nun an nicht mehr, sagt er dieser Frau. Er sagt ihr, hey, jetzt, auf geht's. Von jetzt an, das war nicht korrekt, aber ich verurteile dich nicht, ich will dir vergeben, aber du sollst da nicht drin weitermachen. Ist nicht das Ziel zu sagen, ja, ich habe dir vergeben und jetzt viel Spaß, auf, zurück, alles wieder gut. Sondern er sagt, hey, aufräumen. Und das Zweite ist, Jesus lädt uns ein, Licht zu sein. Licht an und aufstehen. Jesus sagt zu allen denen, die zu ihm gehören, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wie diese 25 Meter hohen Leuchter mit 65 Liter Ölbottichen drin sollen wir leuchten in dieser Welt. Jesus sagt, wenn ihr zu mir gehört, wenn ihr mein Licht in euch habt, wenn ihr ja mit mir verbunden seid, dann seid ihr auch das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, wenn ich in euch bin. Und genau da ist der Punkt. Wir sind vielleicht oft in der Situation, wo wir denken, oh Mann, ist so schlimm gerade. Ist so ätzend gerade so in der Welt, wenn ich mir alles so angucke, mit dem Krieg, mit dem, mit dem, mit dem. Ist alles so ätzend und da kann man sich dafür zu verführen lassen, lethargisch zu werden und zu sagen, Herr Jesus, es ist gerade so schlimm, ich kann ja eh nichts machen. Ich kann gar nichts tun, das ist das aus den Medien und was weiß ich, das ist alles so schlimm, ich kann da gar nichts machen. Und am liebsten bleibe ich jetzt einfach zu Hause, mach die Tür zu und warte, bis du wiederkommst. So, ne, ich Tür zu und lass mich bloß in Ruhe mit allem. Ich will halt gar nicht wissen, ich will davon gar nichts hören, lass mich einfach in Ruhe, ich bleibe hier sitzen. Das hat Jesus nicht gesagt. Ne, der hat nicht gesagt, bleib zu Hause sitzen und mach die Tür zu und beweg dich ja nicht und warte, bis ich wiederkomme. Das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr sollt rausgehen und ihr sollt scheinen. Und da, wo wir sind, sollen wir ja Menschen auch in die Gegenwart Gottes führen und sie in das Licht bringen. Und Licht ist manchmal ja unangenehm. Wenn man Licht bringt, dann ja, schaltet man das Licht an in der unaufgeräumten Küche und merkt, oha, wie sieht's denn hier aus? Das ist wie Licht im Keller. Und dann siehst du erstmal das ganze Gerümpel und denkst dir, hey, hier müssen wir aufräumen. Licht kann echt schwierig sein. Licht zu bringen ist nicht immer fröhlich. Da sagen nicht immer alle, wow, super, du hast Licht gebracht. Danke dir, jetzt sehe ich den ganzen Dreck, jetzt kann ich richtig aufräumen. Manchmal ja, manchmal nein. Aber wir sind dazu aufgefordert, Licht zu sein und zu leuchten. Und so möchte ich euch ermutigen. Erstmal Licht an, Licht rein und aufräumen, dass wir selbst dort aufräumen und uns selbst anschauen und gucken, Herr Jesus, wo willst du mich verändern? Und das Zweite dann, ja, Licht rein und aufstehen. Und Jesus leuchten lassen und zu sagen, Jesus hat mir da und da geholfen und durch seine Kraft, durch seinen Geist konnte ich das verändern. Nicht, weil ich so ein toller Typ bin, nicht, weil ich das und das alles kann, sondern weil Jesus in mir gewirkt hat, weil sein Heiliger Geist in mir wirkt. Es gibt in in Römer 8 gibt es eine ganz besondere Stelle, da heißt es, dass der Geist Gottes, dass die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt nun in uns. Dass das, was Jesus von den Toten auferweckt hat, der Heilige Geist, der lebt nun in uns. Und damit sollen wir hinausgehen. Da sollen wir nicht zu Hause sitzen bleiben und sagen, oh nein, lieber nicht. Sondern wir sollen rausgehen und das benutzen. Meine Frau hat mir mal ein schönes Bild gesagt. Einer ihrer Pastoren von früher hat ihr mal gesagt, wir als Christen, wir sind, wenn wir das Salz der Welt sind, dann sollen wir, ja, dann sollen wir würzen. Das Salz im Salzstreuer, das hilft ja nichts, wenn es nicht rausgeht. Ne, so die Gemeinde ist so ein Bild für den Salzstreuer. Aber wenn das Salz im Salzstreuer bleibt, ja, dann bleibt das da, ne? Dann würzt das keine Speisen, dann verändert das gar nichts. Aber wenn wir rausgehen, dann können wir Gottes Reich lebendig machen und erkennen, wie Gott wirkt, wie er Menschen heilt, wie er Menschen gesund macht, wie er Menschen ja verändert und wo Gottes Reich gebaut wird. Ja, und so möchte ich euch einfach ja ermutigen heute Morgen. Licht rein und aufräumen, Licht rein und aufstehen. Ja, wie gesagt, ihr habt hier die Mühle vor euch, 25, ich gehe mal davon aus, dass das 25 Meter sind. Aber so in der Art waren diese riesigen Leuchter. Lasst uns aufstehen und so leuchten, wie diese riesige Leuchter mit riesigen Fackeln. In der Mischna heißt es, kein Hof in Israel, in Jerusalem war mehr dunkel. Alles war erhellt. Alles, jeder Bereich war erhellt. Und genau da sagt Jesus, ich bin das Licht. Ich bin das wahre Licht. Und genau so möchte er zu uns kommen. Amen.